Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara und sitze in Wien, arbeite für den Standard. Und für Chiemgau 24 ist der Tobias Ruf in Rosenheim tätig. Ich grüße dich, Tobias.
Hi Lukas, hi an alle da draußen. Lukas haust gleich raus, wir haben die Nachricht des Jahres bekommen.
Na, wir haben uns da ein bisschen was aufgemacht, glaube ich, was uns extrem taugt. Also wir sprechen hier ja regelmäßig über aufblasbare Dinge, die am Pistenrand stehen oder die ja Eyecatcher sind auf jeden Fall. Und wir haben eine Nachricht bekommen auf Instagram von der Soffel, von der Fresh Sophia, und sind sehr dankbar dafür, dass sie uns darauf hingewiesen hat. sie hat uns zwar nichts Aufblasbares neben der Skipiste geschickt, aber eine Schneekanone, eine Schneekanone, die verkleidet ist als Aromat. ich glaube von Knorr, gell? Ja, von Knorr, ja, war das. Ja. Herrlich. Und dieser Knorr-Aromat, der sprüht halt einfach Schnee auf die Piste, ja. Schaut sehr super aus, sogar ein bisschen mit Farbe. Also vielleicht war nur ein bisschen Aromat tatsächlich drin. Schaut sehr lustig aus, ja. Danke vielmals für die Zusendungen. Wir freuen uns jederzeit sehr über Hinweise, was Dekorationen von Skipisten, müssen nicht unbedingt Weltcup-Pisten sein, natürlich da auch. Da fällt es uns hoffentlich selber auf. Aber wir freuen uns da irrsinnig, wenn ihr uns darauf hinweist. Ja, wir haben uns da was angefangen, aber taugt uns sehr, dass ihr da auch so dahinter seid und Material sammeln wollt. Ja. Super. In Kvitfjell hat man nicht so viel gesehen, abseits der Piste, weil es da auch vor allem am Sonntag dann recht neblig zugangen ist. Aber was man von diesem Wochenende in Kvitfjell, von diesem Speed-Wochenende der Frauen, glaube ich, sagen kann, ist, Lara Gut-Behrami macht so ein bisschen den Deckel drauf. In einer Zeit, wo es vielleicht noch ein bisschen Zweifel gab, eine Woche davor gab es die Absagen in Val di Fassa, und da bringt sie jetzt eigentlich die letzten Zweifler allen voran, mich, würde ich sagen. Ich habe es ja versucht, immer wieder hier noch Spannung zu erzeugen. Bringt sie ein bisschen zum Schweigen, weil sie eben dieses Rennen am Samstag gewonnen hat. Am Sonntag mit Platz 2 fährt da 180 Punkte ein an 2 Super-Gs. Und jetzt schaut es doch schon sehr, sehr gut aus. Und ziemlich aktuell, wir haben heute, Montag zeichnen wir auf, die Info bekommen aus dem Team Michaela Schifrins, dass die Michaela sich im Slalom schon im Training sehr wohl fühlt, aber für einen Riesenslalom in Ore ist es noch gar nicht gesichert, dass sie da an den Start gehen kann und wird. Vielleicht sehen wir die tatsächlich am Wochenende nur im Slalom, und jetzt, wo dann wirklich auch nochmal klarer ist, wie gut die Gut-Behrami drauf ist, vielleicht ist das dann auch nochmal eine Entscheidungshilfe mehr. Warum sollte man da irgendwas riskieren, wenn man sich nicht zu 100% wohlfühlt, da an den Start zu gehen, ja. Aber bleiben wir bei Gut-Behrami, ja. Ich finde es ja lustig, dieses Rennen in Kvitfjell, wurscht, Frauen und Männer, diese Tobi-Mo-Kurve, ja, die entscheidet ja so gut wie jedes Rennen, kommt mir vor. Du nimmst da den Speed in den Zielhang mit, ja, diese Kurve, die muss einfach blitzsauber fahren. Das war schon immer so, das wird immer so sein, gefühlt, ja. Und Gut-Behrami hat es auch dort gewonnen am Samstag, ja. Von außen wirkt so, auf mich wirkt es so, wenn du schon in den Flieger steigst und weißt, okay, wir fliegen jetzt nach Kvitfjell, dann wirst du ja schon im Flieger drüber nachdenken, wie du diese Tobi-Mo-Kurve zu fahren hast oder willst. Und man hat gesehen, also jeder bereitet sich ja darauf vor, das weiß ja jeder, das kriegen ja nicht nur wir hier mit, sondern jeder, der dann in den Start geht, kriegt das mit. Und sie hat einfach den anderen, kommt mir vor, weiß nicht, wie du das siehst, sie hat den anderen einfach auch technisch etwas voraus, weil sie kann diese Kurve dann doch ein bisschen anders fahren als der Rest der Welt, kommt mir vor. Sie fährt das einfach sauberer, die muss sich da nicht zurücknehmen, die attackiert diesen Schwung einfach, und es schaut auch wirklich von vorn bis hinten, ja, blitzsauber aus und nimmt dann auch am meisten Tempo mit und fährt zu ihrem 8. Saisonsieg am Samstag. Wie siehst du das?
Naja, das ist Skifahren. Ja. Technisch sauber und schnell.
Ja, wenn du das kannst, bist du gut. Antwort zu simpel, ja?
Ja, sie ist simpel. Sie ist in dem Fall simpel. Und da gewinnt sie das Rennen. So. Mhm. Und da zerstört sie jetzt auch bei mir alle Zweifel, mhm. weil Schiffrin wird ja nicht mehr ans Limit gehen. Also wir reden ja perspektivisch dann auch Richtung Saisonfinale, wenn sie so einen Rückstand hat, ob sie überhaupt die Speedrennen dann fährt in Saalbach, weiß ich gar nicht. Und wenn sie fährt, sie kann ja Tabellen lesen. So, es schaut zwar kein Sportler der ganzen Welt auf Gesamtstände. Habe ich jetzt beim Biathlon am Wochenende auch wieder ein tolles Kapitel. Ja, nein. Vor dem schaue ich nicht drauf, interessiert mich nicht. Direkt nach dem Rennen, ja, ärgert mich jetzt total, dass ich diese kleine Kristallkugel doch nicht gewonnen habe. Das ist so knapp jetzt in der Wertung. Ja. Und mir gedacht, okay, gut. Zurück zum alpinen Skisport. Masterclass. Selbst eine fitte Michaela Schifrin, die hätte echt zu tun gehabt mit dieser Lara Gut-Behrami. Mhm. Weil das ist einfach aus einem Guss, das ist mental super stabil. Was für schwierige Konstellationen, schwierige Pisten, schwierige Rennen, zahre Umstände, viel warten hier und da. Da war ja alles dabei und sie ist die Einzige, die immer konstant da oben mitfährt. Mhm. In diesen ganzen Konkurrenzen in drei Disziplinen durch nichts aus der Ruhe zu bringen, einwandfrei. Ganz toll. Selbst eine gesunde Schifrin, wie gesagt, hätte glaube ich, mit dieser Lara Gut-Behrami in der Form, in der Verfassung echt noch zu tun gehabt. Wie und ob sich dann Konstellationen ergeben hätten, ist hypothetisch, braucht man nicht weiter spekulieren, aber wenn diese große Kugel in die Schweiz geht und danach sieht jetzt echt alles aus, dann ist es nicht eine, auf der so unten noch eingraviert ist, du hast sie aber nur geholt, weil die Schifrin sich verletzt hat, sondern die hat sie sich verdient, weil sie ist gerade die beste Skifahrerin, die wir haben. Punkt.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, absolut. Ich glaube, das hat auch ein bisschen Federica Brignone schon mal erwähnt, gell? Das hat sie ja auch nur den Gesamtweltcup gewonnen, weil damals das war, gell? Weil da Schifrin vielleicht auch ausgefallen ist und so. Es kommt dann halt auch viel von außen, gell? Selbst wenn du den Gedanken selber gar nicht hast, dass das quasi an dich herangetragen wird und dann denkst halt irgendwann auch drüber nach, ja. Aber das wird, ich glaube, ja. So wie wir gut Behrami zumindest erleben in den Medien, wird das relativ egal sein. Ja, der 45. Sieg war das im Weltcup, damit liegt sie schon auf Platz 6 in der ewigen Bestenliste. Das ist eine Hausnummer. Ein Sieg fehlt auf Platz 5, das ist die Renate Götschl. Und jetzt mehr als 16 Jahre liegen zwischen ihrem ersten und dem letzten Sieg im Weltcup jetzt am Samstag. Das ist schon eine irrsinnig lange Zeitspanne auch, muss man sagen. Für mich, ja, hat sie vielleicht auch ein bisschen profitiert von der Umstellung, gell, dass man da keine Abfahrt und einen Super-G gefahren ist, sondern eben zwei Super-Gs, da tut sie sich vielleicht noch ein bisschen leichter, eben wegen ihrer, habe ich vorher ausgeführt, wegen ihrer technischen Überlegenheit gegenüber dem Rest der Welt, würde ich meinen. Da hat sie eben die Bestzeit gefahren in dem Sektor, ja, am Samstag, da hat sie das Rennen gewonnen. Auch am Sonntag war sie genau in diesem Sektor, wo die Tommy-Moe-Kurve drin liegt, da hat sie dort die absolute Bestzeit gefahren. Das ist schon auffällig. Aber ja, das ist natürlich nur ein kleiner Unterschied, nur wenig Unterschied. Auch in der Abfahrt hat sie Weltcuprennen gewonnen und zählt sie natürlich zur Weltspitze, ja. Saison 2015-16, da wo sie den Gesamtweltcup gewonnen hat, damals hat sie mit 1522 Punkten gewonnen und jetzt hat sie schon mehr, jetzt hat sie fast 1600. 1594 sind's, ja. Und Tobias, wir haben einen neuen Platz 2 quasi im Gesamtweltcup. Das ist nämlich Federica Brignone. Die ist jetzt die erste Verfolgerin, allerdings auch schon eben 330 Punkte circa sind's mit Rückstand. Aber Federica Brignone hat eben dieses Rennen am Sonntag gewonnen. Ja, sehr zaches Rennen. Halbstündige Unterbrechung schon nach drei Fahrerinnen und das war das Ärgste eigentlich, wie sie da die Alice Robinson echt quasi schon mit Kraft zurückholen müssten, die hätte sie ja echt schon wegdrücken wollen. Das darf nicht sein, so knapp, das darf nicht sein, dass man da so knapp dann noch eingreift, ja, das war irgendwie blöde Geschichte und dann nochmal halbe Stunde Pause nach 15 Läuferinnen und nach 28 Läuferinnen auch nochmal längere Unterbrechung. Das war sehr zart, dieses Rennen, eben mit diesem Nebel, aber Was mir jetzt da wieder auffällt, dass eben dann es eine Federica Brignone ist, die dieses Rennen bei schwierigen Bedingungen gewinnt. Das ist jetzt nicht zum ersten Mal und mit 61 Hundertstel Vorsprung, ja, es war lange Laufzeit. Wir haben da 1,37 Siegerzeit am Sonntag. Das ist ordentlich für einen Super-G, würde ich meinen. Aber trotzdem, das ist auffällig für mich, dass sie da so eine Spezialistin ist, hat sie für mich einmal mehr bewiesen, bei diesen schlechten Bedingungen, bei schlechter Bodensicht, nochmal ein Mühe mehr zu riskieren als alle anderen. Ich habe da auch noch die Fahrt in Mont Tremblant in Erinnerung, da ist auch richtig schwierig gewesen. Das kann Federica Brignone richtig gut und das hat sie da wieder bewiesen. Ja, das Rennen ist überhaupt dann nach 41 Läuferinnen abgebrochen worden. Und hat sie da jetzt auf Platz 2 geschoben, die Federica. Sind jetzt schon fast 60 Punkte Vorsprung auf Schifrin. Muss man auch erst einmal wieder wettmachen, diese 60 Punkte. Aber ja, die hat sich da auch eben mit irrsinnig konstanten Saison nach vorne gearbeitet. Ja. Magst du was zu Brignone sagen oder magst du was zum, ich glaube, besten Saisonergebnis für den DSV in dieser Speed-Saison sagen?
Ja, also die Brignone-Geschichte ist schon von Schifrins Gnaden sozusagen. Mhm. Also das ist schon ein Unterschied, dass Brignone uns punktuell sehr, sehr gute Leistungen zeigt, dann aber auch Rennen dabei sind, wo sie halt, wenn es bei Gut Berami nicht so gut läuft, wird sie Dritte. Mhm. Und Brignone wird dann halt Elfte. So. Mhm. Ja, das sind dann die Unterschiede. Also ich will hier überhaupt nichts kleinreden. Das ist eine einwandfreie Saison. Sie ist Dritte im Super-G-Ranking. Sie ist Zweite im Riesenslalom-Ranking. Sie ist Sechste in der Abfahrt. Zweite jetzt in der Gesamtwertung. Das ist eine saugute Saison. Ja, und sie ist weiterhin für alles gut und alles möglich. Und deswegen, ja, dieser zweite Platz im Gesamtweltcup, der wird für sie schön sein. Schifflin wird das nicht interessieren. Kommen wir zu Kira Weidle. Es gibt Licht am dunklen Speed-Horizont der deutschen Mannschaft. Das hat mich echt überrascht. Also vierter Platz, bestes Saisonergebnis für Kira Weidle. Und der ursprüngliche Plan war ja mal, dass sie im Super-G im Endeffekt ähnlich performt, wie es in der Abfahrt der Fall ist. Gut, dass sie das hier jetzt nicht gemacht hat, weil in der Abfahrt, was immer ihre Paradedisziplin war und meiner Meinung nach auch noch ist, von ihren Anlagen her, ist sie inzwischen im Super-G stärker und stabiler. Womit es genau zu tun hat, ist sehr schwer, hat sie auch echt schwer, da Erklärungen zu finden. Dann kann es ich erst recht nicht tun. Aber sie fährt da irgendwie befreiter auf, setzt sich da, glaube ich, auch weniger unter Druck, weil sie natürlich diese Top-Resultate in der Abfahrt regelmäßig abgeliefert hat. Und so ein bisschen geht auch der Rhythmus verloren mit den vielen Absagen im Abfahrtsbereich. Und ja, das viele Riesenslalom-Training macht sich halt, das hat man vor ein paar Jahren angefangen, weil dieser Unterschied einfach zu groß war zwischen Top 5 Abfahrt und um die 30 im Super-G, hat man gesagt, hey, da steckt viel mehr Potenzial drin. Und ja, da hat sich wirklich was entwickelt und verbessert. Und dass jetzt das Super-G besser funktioniert als die Abfahrt, war, glaube ich, nicht der Plan, dass das Super-G so gut funktioniert. Das war der Plan. Die Rennen waren nicht einfach, hat sie selbst auch gesagt. Und auch hier irgendwie wieder bezeichnend, unten im unteren Teil, und das ist eigentlich der Teil, wo die technischen Passagen vorbei sind und wo es dann voll eigentlich in Richtung Speed geht, also was heißt Speed, in Richtung Abfahrt geht, da hat sie Zeit verloren. So, also irgendwie exemplarisch steht symbolisch für ihre Saison, dass das Super-G wirklich gut ist, dass sie im Abfahrtsbereich Probleme hat und dass es am Ende aber trotzdem nicht fürs Podium reicht, ist auch exemplarisch für das, was wir die ganze Saison schon gesehen haben. Aber ich bekomme ja immer die Sprachnachrichten über den Deutschen Skiverband auch von ihr und sie hat echt sehr erleichtert auch gewirkt, dass sie mal wieder ganz vorne damit reingefahren ist. Kleiner Wermutstropfen, dass es am Ende nur in Anführungsstrichen der vierte Rang ist, aber ja, gibt jetzt nochmal Selbstvertrauen dann fürs Saisonfinale und tut gut. Ich fürchte, es wird eine Saison ohne Podium. Hoffentlich ballert sie nochmal einen raus in Saalbach. Mag sie eigentlich auch ganz gerne, sagt sie. Und ja, wäre schon enttäuschend, wenn gar kein Podium steht, aber ja, gut. Müssen wir uns wahrscheinlich mit arrangieren, dass es eine Speed-Saison ohne deutsches Podium wird und deswegen, okay. Trotzdem überwiegt jetzt erstmal das positive Gefühl und ich habe ja gesagt, ich spreche nicht mehr über Emma Eicher, aber diese Fahrt am Samstag, ey, das hat so Spuren hinterlassen, diese vielen Ausfälle. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das nochmal an. Die ist gefühlt aufrecht gefahren. Du hast so gemerkt, wie sie zurückzieht und wie verunsichert sie durch diese Gesamtkonstellation ist, die sich ergeben und entwickelt hat. Das hat mir echt ein bisschen wehgetan, weil die war immer, ja, die allerrisikofreudigste war die Emma Eicher nie, aber trotzdem war so eine Leichtigkeit und so eine Lockerheit mit dabei und die ist in dieser Saison komplett abhanden gekommen und hat sich da voll manifestiert in dieser Fahrt. Also ich bin da gesessen, hab gedacht so, wow, lass die Saison zu Ende gehen, holt sie da jetzt raus und setzt einen neuen Plan auf. Ich fange schon wieder an, über Grundsätzliches zu sprechen, aber wer das Rennen gesehen hat, so boah, krass. Also nee, hat mir nicht gefallen. Und ja, wenn es nicht allzu viele Ausfälle gibt, ist sie auch in beiden Speed-Disziplinen nicht dabei im Saisonfinale. Das steht ja jetzt schon fest. Wir haben nur noch ein Rennen, jeweils ein Super-G, eine Abfahrt. Und dann hat es nicht gereicht. Und das ist auch nicht Pech oder sonst was. Das hat man im Kollektiv verbockt. Und genau, deswegen, ja, mal müssen wir mit leben. Sie ist sehr, sehr jung noch, mit 20 Jahren. Da steckt noch viel drin. Und vielleicht ist so eine Saison, hat irgendwann auch eine selbstreinigende Wirkung und es entwickeln sich Dinge weiter. So, jetzt frage ich dich mal, die kleine Kugel, das wird schwierig jetzt, oder? Für Conny Hütter.
Ja, die sind ja in dieses Wochenende gegangen mit 5 Punkten Abstand. Gut, Berami hat da geführt, Hütter die Jägerin. Und am Ende sind es jetzt 70 Punkte Abstand. Eben, du hast gesagt, nur noch ein Rennen in Saalbach steht aus. Gehen wir davon aus, dass es eh stattfindet. Das wird ganz schwer, weil ja gut Berami kein Anzeichen gibt, dass sie mal einen Unfall auch einbaut, dass sie mal irgendwie ausfallen könnte oder so. Das spielt ja nicht. Insofern ein bisschen ein Rückschlag. Dieses Rennen am Samstag, das war schon cool, ja. Ich meine, da waren 1200stel Hütter auf Platz 2 gelandet. Das war schon gut. Auch wenn sie es nach außen hin nicht so formuliert, ja, sie hat dann gemeint, vor allem das Rennen am Sonntag bei Conny Hütter, ja, da war sie nicht kompromisslos genug unterwegs. Und ihr Ziel war eigentlich, ins letzte Saisonrennen zu gehen, um noch eine Chance zu haben auf die Kugel. Die hat sie noch rechnerisch, aber sie hat ja auch schon das rote Trikot getragen in dem Winter. Also das Ziel war sicher, weiß nicht, aus dem Sommer noch rausgegraben, ja, diese Ansage, aber das hat sich sicher angepasst im Winter, ja, im Verlauf des Winters einmal. Deswegen, da geht sie sicher schon ein bisschen enttäuscht weg aus diesem Wochenende. Und was ich auch finde, ist, man hat eben wieder am Sonntag, ja, die Schwächen im ÖSV-Speed-Team gesehen bei schlechten Sichtverhältnissen. Ja, das haben sie selber auch schon thematisiert und angesprochen, da müssen wir besser werden. Und jetzt Ich meine, wenn man sich das Ergebnis anschaut, da ist auf Platz 6, 7, 8 sind jeweils Österreicherinnen, Venier, Hütter und Redler. Das ist schon okay, aber der Anspruch von diesem Team ist ja, und es ging ja auch in den letzten Wochen wirklich auf, da regelmäßig aufs Podest zu fahren. Am Samstag, wo Schönwetter war, gibt es 2 Podestplätze für den ÖSV. Am Sonntag dann eher 6, 7, 8 mit jeweils über eine Sekunde Rückstand auf den Sieg. Ich finde, das ist jetzt kleine Sample Size, kleine Stichprobe, aber das ist schon auch wieder auch ein bisschen damit zu tun hat, weil auch Hütter eben sagt, ich hätte ein bisschen kompromissloser fahren können, ich bin ins Nachdenken gekommen beim Fahren, das ist dann meistens auch nicht so schnell, ja, das sind für mich Anzeichen, dass es da eben was komplett natürlich ist, dass man da sich nicht so wohl fühlt bei diesen Verhältnissen. Gut, Berami hat gesagt, das war schwierig, aber es war jetzt nicht unfahrbar und nicht gefährlich oder so. Aber das muss einem auch liegen. Eben, da gibt es auch Spezialistinnen dafür. Das ist für mich Brignone eben. Und im ÖSV gibt es die eben nicht. Ja, das ist schade. Die Chance hätte es geben auf eine Kugel. Das wäre das große Ziel gewesen. Und das wäre super gewesen für Conny Hütter, auch für den ÖSV, die stecken da sicher auch die größten Hoffnungen in die Conny Hütter, aber ja, es wird vermutlich nicht aufgehen, aber vielleicht gibt es ein Wunder in Saalbach auf der Heimpiste quasi, ja. Ja, sonst das Team, Miriam Puchner ist Dritte geworden am Samstag, das ist gut, das ist sogar sehr gut, das ist sogar ein bisschen bitter, wenn man sich anschaut, dass die bei der letzten Zwischenzeit noch auf Platz 1 gelegen ist und dann in diesem Zielschlauch, wo ich sie eigentlich vorn gesehen hätte, ja. Puchner hat eine extrem gute Hocke, ist eigentlich vom Gefühl her in diesen Gleitpassagen, dort hat sie irgendwie die Stärken, finde ich. Ich erinnere mich an das Olympiarennen, wo sie auch in diesen Schlauch, den sie ins Ziel gegeben hat, die letzten 10, 20 Sekunden, auch da hat sie Zeit gut gemacht und sich die Silbermedaille geholt. Da hätte ich sie eigentlich vorn gesehen und hätte mir gedacht, hey, cool, das geht sich jetzt aus, das geht auf. Aber ja, es waren dann 13 Hundertstel am Ende, weil sie eben auch in den langgezogenen Kurven öfter mal Schwächen aufzeigt. In dem Fall war es genau andersrum, hat sie mich eines Besseren belehrt. Ja, Platz 3 ist sicher ein Erfolg, aber da wäre vielleicht noch, ja, mit einem tollen Zielhang, ja, wäre der Sieg auf jeden Fall drin gewesen, ja. Steffi Venier, die zuletzt richtig, richtig gut drauf war, ja, kam nicht so gut zurecht jetzt in Norwegen, am Sonntag beste Österreicherin, Platz 6, das ist akzeptabel. Wird sie keine Purzelbäume schlagen vor Freude, aber das ist okay, ja, das ist so, so das Fazit vom ÖSV, glaube ich, das sind so die wichtigsten und immerhin, ja, 2 Podestplätze am Samstag, das kann sich schon sehen lassen. Da gibt es jetzt auch immer mehrere, die einfach vorne reinfahren. Das macht sicher wieder mehr Spaß, auch in diesem Team zu fahren. Hattest du, Tobias, noch auch irgendeinen Blick auf das Schweizer Team, abseits von Lara Gut-Berami, gab es ja jetzt auch nicht so. So viel.
Nee. Das fällt sehr dünn und überschaubar aus. Also sie ist am Samstag nicht eine weitere in den Top 20. Mhm. Und du hast jetzt gerade, was exemplarisch schon echt cool ist, diese Entwicklung im österreichischen Team. Was für eine Breite da drinnen ist. Klar, wir haben natürlich auch schon super Ergebnisse von den Schweizerinnen in der Breite gesehen, aber jetzt an dem Wochenende, nö, das war tatsächlich nichts. Und ja, sie können froh sein, dass sie diese Lara Gut-Berami in dieser Verfassung haben, weil das ist wirklich gerade so ein bisschen die Lebensversicherung. Ja, gut, ansonsten Michelle Gysin, da haben wir auch eine Zuschrift bekommen, ja, weil ich oft Gysin sage, dass wir doch das richtig, also ich fühle mich ja so langsam, und Lukas, ich wollte ihn schon immer mal unterbringen in unserem Podcast, der Mörtel Lugner hat ja die Priscilla Presley zum Wiener Opernball eingeladen.
Ja. Und er hat sie aber sie nie, so hat er sie nicht ein einziges Mal genannt. Ja.
Es war nämlich die Priscilla.
Ja.
Ja. Mhm. So. Und so langsam fühle ich mich, und da spreche ich auch für dich, wie der Mörtel Lugner. ja, bei unseren ganzen Aussprachenfehler. Ja, da sind wir von der Priscilla nämlich nicht mehr weit weg. So.
Aber weh, also, weh. Aber weh, weh. Das ja. öffnet mir gerade ein bisschen die Augen. Ja, okay. Ja,
gut, gut. Also, Bucketlist Mörtel Lugner im Podcast unterbringen ist abgehakt. Michel Gysin war da auf dem 14. Rang. Ja, okay, gut, ist eine Randnotiz. Ich glaube, man muss da schon schauen, dass man den Unterbau unter Lara Gutberami nicht verliert. Und ja, Johanna Hellen, ich habe Trainingsvideos gesehen. Ist ja Wahnsinn, was die alles schon wieder kann und tut und macht. Okay. Das ist, ja, ich glaube, die geht das an. Also ich würde mich nicht wundern, wenn die Quidfeld war ja so im Hinterkopf. Wenn die in Saalbach da am Start steht, mich würde es nicht wundern, ganz ehrlich. Ja, also verrückt nach dieser ganzen Geschichte, dass das noch möglich wäre, dann gefühlt ohne Kreuzbänder. Gibt ja vier insgesamt in zwei Gelenken. Ich weiß jetzt nicht genau, welches sind, aber viele sind nicht mehr übrig. Und dass sie das dann noch schaffen könnte, wäre einerseits natürlich Wahnsinn. Ob man es gut findet oder nicht, ob man das Risiko eingeht, muss es selbst entscheiden. Steht mir nicht zu, aber das war so im Endeffekt eher hinter Lara Gutberami die zweite größte Schweizer Randnotiz, war eine, die nur im Kraftraum gerade ist und gar nicht auf der Piste. Mhm. Ja, aber Esther Ledezka müssen wir, glaube ich, mal kurz erwähnen, weil das schon auch eine, sie kommt ja auch echt aus einer schweren Zeit mit vielen Verletzungen und hat ein Wochenende hingelegt. Wow.
Wahnsinn, ja.
Ja, also das ist dritter Platz in diesem Nebelrennen da am Sonntag, vierte geworden, zeitgleich mit Kira Weidle am Samstag, hat auch schon wieder im Laufe der Saison mal gesagt, komm, ich habe mal Bock auf Snowboard, fahre ich da mal mit, gewinn natürlich. Ja. Sie hört nicht auf, verrückt zu sein. Dieser ganz große Karriereweg im alpinen Skisport, da war auch mal vom Gesamtweltcup die Rede, habe ich aber wirklich nur über Zweit- und Drittquellen gehört und gelesen. Mhm. Den wird es nicht mehr spielen, aber sie kann echt immer wieder Akzente setzen. In beiden Sportarten, also man hat sich ja irgendwie dran gewöhnt nach diesem Olympia-Wahnsinn 2018, dass das schon regelmäßig passiert, aber es ist ja immer wieder irre und völlig krass, dass im Endeffekt sowas möglich ist. Und sie zeigt es uns immer wieder und deswegen ist sie echt schon eine der Protagonistinnen dieses Wochenendes.
Mhm. Ja, sehr gut. Ich wollte noch hinzufügen, dass Jasmin Fluri jetzt die Saison für beendet erklärt hat, aus Schweizer Sicht, genau, ja. Das ist mir dazu noch aufgefallen und eingefallen, ja. Sehr gut. Ich glaube, dann können wir allmählich zu den Männern schauen, zu den Rennen von Espen.
Ja, ja, und da uns wird die Aussprache immer vorgeworfen. Hast du gestern die Siegerehrung gehört? Im Slalom, heute ist Montag, wir zeichnen am Montag auf.
Nein, sag, schieß los.
Third place, Henrik Kristoffersen, völlig in Ordnung. Okay. Dann second place, Linus Strasser.
Ah ja.
And the winner from Switzerland, Loic Mayard. Ja? Ja. Und da schreibt ihr uns an wegen Jühl und Gysin und also hey, schickt's mal Facebook-Nachrichten, Instagram-Nachrichten nach Espen. Ja. Aber voll authentisch Linus Strasser. Er hat selber lachen müssen, so wie Linus mit seinem subtilen Humor auch ist. Er hat's gehört, hat so gedacht, yes, I'm Linus Strasser. Aber gut, ja. Ich wollte jetzt das Programm nicht vorwegnehmen. Wollen wir mit Slalom anfangen oder machen wir Riesenslalom? Weiß ich nicht.
Ja,
the stage is yours, Cowboy.
Das Wichtige ist, dass die Zeitnehmung gepasst hat und dafür hat der Partner dieses Podcasts gesorgt. Das ist nämlich Longines, der offizielle Zeitnehmer der FIS im Skiweltcup. Longines, der Schweizer Uhrenhersteller, unterstützt ja auch einige Athletinnen und Athleten im Weltcup persönlich durch Sponsorings, hat auch quasi ein Young Driver Programm, in dem man, ja, in dem die Firma doch immer wieder Jugend-Juniorenrennen sponsert und ja, ist da sehr dahinter und ist auch dahinter, unseren Podcast zu unterstützen, was uns sehr freut. Ja, kommen wir gleich zum Slalom. Ja, da ging es ja nämlich schon auch darum, es könnte die Entscheidung um die Kristallkugel fallen, ist sie aber noch nicht. Manuel Fellner hat, wie ich finde, ein gutes Rennen gezeigt, ein ja fast schon sehr gutes. Es ist dann aber doch, glaube ich, das Schlechteste in diesem Winter, nämlich an Platz 5, also für seine Verhältnisse fast schon mies. Nein, das war, glaube ich, genau das Richtige, was es da gebraucht hat. Ich hatte wirklich kaum den Eindruck, dass der da rauspurzeln könnte aus diesem Lauf, aus diesen zwei Läufen. Das war sehr gut. Gewonnen hat eben Loïc Méa, erster Sieg im Weltcup, und Linus Strasser eben mit diesem zweiten Platz hat ein bisschen verkürzen können. Jetzt sind es 35 Punkte, die er da wettgemacht hat. Ja, aber es wird noch immer eine Mammutaufgabe werden. Ja, du hast ja sowieso gesagt, das geht sich nicht mehr aus. Er müsste jetzt mindestens Erster und Zweiter werden in den letzten zwei Slaloms, und der Manuel Fellner dürfte da so gut wie keine Punkte machen. Dann, wir reden hier noch von sehr theoretischen Möglichkeiten. Clément Noël hat sich ja weggeschossen mit dem Ausfall mal wieder im zweiten Durchgang, bei schwierigen Pistenverhältnissen schon. Der ist aus dem Rennen. Also es bleibt bei Strasser gegen Fellner. Und das Coolste, was ich gefunden habe, der Strasser stellt sich dann hin im OF, wird dazu befragt und sagt, jetzt kommen meine zwei absoluten Lieblingshänge. Hat kurz probiert, ernst zu bleiben, und dann hat aber jeder Rainer Pariasek, der OF-Moderator, lachen müssen, und der Strasser hat sich dann auch nicht verkneifen können. Ihm gefällt diese Rolle schon ganz gut, diese Jägerrolle, aber der weiß natürlich auch, das wird so gut wie unmöglich. Da hätte er vielleicht das Rennen echt auch gewinnen müssen, und es hat gar nicht so schlecht ausgeschaut, finde ich, aber dass der Loïc Méa dann doch daherkommt und fast 9 Zehntel hat der Vorsprung gehabt, das war richtig beeindruckend. Tobias, wo möchtest du starten? Magst du was zum Fellner sagen, zum Strasser oder zum Méa?
Strasser selbst hat in den Nachrichten, die wir kriegen, auch gesagt, das Ding ist eigentlich durch. Und
beim österreichischen Fernsehen muss er sich halt ein bisschen rauslehnen.
Ja, und er hat ja auch noch gesagt, ich weiß, der Fellner schaut zu. So, mit dem Augen.
Genau.
Und er hat gesagt, das Ding ist eigentlich abgehakt. Und auch cool, er sagt, das ist hochverdient. Fellner ist der Beste und konstanteste, vor allen Dingen der Beste hat er nicht gesagt, aber der konstanteste Fahrer in der Saison. Und er findet sau cool, dass er diese Kugel wahrscheinlich holen wird. Spricht sehr für Linus Strasser, und auch das Skifahrerische spricht sehr für Linus Strasser. Hat als allererstes in der Nachricht das Material gelobt, also die Serviceleute. Dann hat der Rhythmus gepasst, und er sagt, er hat dann in den richtigen Stellen, hat er gewusst, wo er Gas geben muss, und das hat funktioniert, das ist ihm aufgegangen. Er hat halt im ersten Durchgang einen dicken Fehler drin, weil der zweite war sensationell gut. Also auch wenn wir uns das im Ranking, was den zweiten Lauf angeht, wenn wir uns das anschauen, da ist er aus denen mit den höchsten Startnummern dann, also die am Ende gekommen sind, ist er mit Abstand der schnellste gewesen. Ja, also er legt da noch die vierte Laufzeit hin. Die Piste hat schon nachgegeben mit der Zeit. Und Loïc Méa gewinnt jetzt mit 89 Hundertstel Vorsprung, fährt im zweiten Lauf die 8 beste Zeit. Linus fährt die 4. beste Zeit. Also der zweite Lauf war echt sensationell gut. Und das, was er schon das ganze Jahr seit einigen Wochen sagt, das Skifahren passt einfach. Er muss nichts umstellen, er muss sich an nichts anpassen. Er fährt einfach und er ist so im Flow drin und ist da voll konstant natürlich auch. Ja, du hast Clément Noël angesprochen. Ein klassischer Noël wieder. Kann eigentlich zeigen, dass er der Beste ist, aber bringt's halt nicht runter. Und deswegen ist aus Sicht von Linus Strasser wieder eine Granatensaison. Er hält so die Fahnen hoch. Ja, auch jetzt Lena Dürr haben wir schon eine Zeit lang nicht mehr gesehen, aber auch sie hatte ja hinten raus jetzt ein bisschen Probleme. Ohne Linus sah es echt dünn aus im deutschen Skiverband und freut mich für ihn, freut mich natürlich auch für den deutschen Skisport. Das ist extrem wichtig und ja, gut, nehmen wir mit und können wir in dem Fall auch akzeptieren, dass endlich dieser erste Slalom-Sieg in der Tasche ist, weil er hat mir echt so leid getan, dass dieser Odermatt einfach, der soll doch mal die Leute in Ruhe lassen. Ja, ich hab mir am Samstag gedacht, der zerstört hier Karrieren. Der zerstört Existenzen, dieser Mann. Weil Leutmer, ja, ist so ein geiles Wochenende gefahren.
Mhm. Ja.
Also in Summe mit plus Slalom war er der beste Fahrer, den den Aspen gesehen hat. Ja.
Ja. Und zweite Plätze, ja, dann der Sieg am Sonntag, ja, ja. Herrlich.
Und einerseits, klar, das ist sein Teamkollege, die sind, glaube ich, befreundet, hatte
ja.
Amelie Stiefvater ja damals, die hier zu Gast war, in dieser Doku auch ganz gut geschildert. Und ja, dann gewinnt dein Kumpel super knapp und dann gewinnt er schon wieder. Und du willst jetzt endlich mal dieses Rennen gewinnen und dann geht sich's auf und da mache ich den Strasser und sag, hey, klar, hätte ich gern einen Sieg von Linus Strasser gesehen, aber das Ding war sowas von verdient. Was für ein Wochenende. Also Loic Meillard bringt sich da echt jetzt gerade in eine Position. Ich hoffe, dass er das perspektivisch hält und auch mal über eine ganze Saison ziehen kann, weil dann ist er echt ein Wow. Also in den technischen Disziplinen, ja, da ist er richtig gut. Hab jetzt schon die Brücke geschlagen zu Meillard. Du hast gefragt zu Feller. Geil, hat mir wieder voll gefallen. Ich mag ihn einfach, wie er Ski fährt. Der geht voll drauf und ist echt stabil. Also ja, war ein cooler Slalom. Hat mir Spaß gemacht und
ja.
Ein cooles und verdientes Endergebnis, weil Linus hat schon seine Siege in der Saison. Und dass man ja sich das Ding jetzt mal holt im Slalom endlich, das war höchste Zeit.
Ja, muss er ja im Slalom machen. Das ist die einzige Disziplin, die der Odermatt nicht fährt. Ja. Gell? Das muss dort passieren. Na, mich hat's geschreckt am Sonntagabend, wie es auf einmal im ORF-Interview geheißen hat, zweiter Platz im Gesamtweltcup, ob er dran denkt. Natürlich, die Antwort war, nein, ich schaue natürlich nicht auf der bla bla bla.
Aber mach keinen Sportler.
Ja. Der wird Zweiter im Gesamtweltcup. Wahnsinn. Also das ich habe dann nachgeschaut, der ist jetzt 3 Punkte hinter Manuel Feller im Gesamtweltcup und Feller ist Zweiter. Und dahinter kommt nur der Cyprien Sarrazin. Also der Loic Meillard wird Zweiter im Gesamtweltcup. Wir wissen, wie das zustande gekommen ist, gell? Wo wäre ein Kilde und so weiter, aber das blendet man das aus, ja. Wir wissen das alles. Hey, Wahnsinn. Ich meine, wird vielleicht sogar schwer, dass er über 1000 Punkte kommt und der Odermatt wird die 2000 Punkte knacken. Ja, der steht jetzt bei 1902 Punkten. Aber ja, sensationell. Also bin begeistert eigentlich. Zeigt wirklich, wie gut der unterwegs war. Ein Satz auch gegenüber vom Schweizer Fernsehen, den Meillard gesagt hat, ich hatte in 2 Rennen das Selbstvertrauen verloren, aber 10 gebraucht, um es wieder zurückzugewinnen. Genauso ist auch mein Eindruck irgendwie von außen auf ihn, ja. Eben, dass es immer so Rückschläge gibt, an denen er vielleicht ein bisschen zu lange zu knabbern hat und dann braucht es wirklich lange und dass wieder diese Sicherheit kommt, ja, eben. Dieses neue Bindungssystem, das passt jetzt endlich, das ist kein Thema mehr offenbar, ja. Und super, diese 2 zweiten Plätze im Riesenslalom, der war jeweils bei der letzten Zwischenzeit noch Erster, das kennen wir jetzt, das ist anscheinend jetzt schon ganz normal. Wir haben das in Palisades Tahoe auch gesehen mit dem Christoffersen, da war der Norweger bei der letzten Zwischenzeit Erster und der Odermatt holt sich die da unten in dem letzten Sektor immer raus, das ist ein Wahnsinn. Habe jetzt nachgeschaut, der hat jetzt schon 19 Podestplätze in 5 verschiedenen Disziplinen im Weltcup in seiner Karriere. Ja. Der dritte Sieg in der dritten unterschiedlichen Disziplin. Einen Parallel hat er mal gewonnen und einen Riesenslalom da in Schladming. Wenn der sein Niveau jetzt insgesamt sein gesamtes Niveau nur minimal erhöhen könnt, dass er eben nicht mehr oft diese sechsten Plätze einfährt, sondern wirklich dann regelmäßig Top 3 fährt, ist er ja brandgefährlich. Nicht? Der Riesenslalom sicher seine stärkste Disziplin, weil er da einfach auch schon richtig oft vorne mit dabei war, am Podest war. Im Riesenslalom hat er WM-Silber geholt, ist Junioren-Weltmeister geworden. Aber jetzt im Slalom auch mittlerweile, nach Chamonix, da war er schon am Podest, war vielleicht ein bisschen ein besonderes Rennen, wissen wir auch ganz genau. Aber jetzt, hey, eben, wie gesagt, auch 9 Zehntel vorne, das war wirklich, wirklich cool. Wenn es nach einem Jahr gehen wird, 2-3 Monate nur in Espenrennen fahren, würden ihm ganz zurechtkommen, ja. Aber, sehr cool, Wahnsinn, wie sich der da bewiesen hat. Und jetzt, ja, Platz 2 im Gesamtweltcup, das schaut wirklich, wirklich gut aus. Wer weiß, wie oft man da den Manuel Feller jetzt noch sehen, abseits vom Slalom. Kranz Gregora, jetzt greife ich schon vorweg, schaut ja ein bisschen schlecht aus. Bin gespannt, ob wir da Rennen sehen werden. Riesenslalom, Slalom steht da am Programm am Wochenende. Werden wir sehen. Aber ja, vielleicht gibt's gar nicht mehr so viele Rennen dann auch. Ja.
Aber dass man am 3. März, hätte ich dir vor der Saison gesagt, am 3. März ist Manuel Feller Zweiter des Gesamtweltcups. Hättest du gesagt, du machst den Podcast alleine oder holst dir jemand anders, weil zurechnungsfähig ist er nicht mehr. Also genau, ganz wilde Konstellation.
Sind, ja. Ich habe es ja sehr lang gefeiert, dass er da vorne war, dass er geführt hat im Gesamtweltcup, weil es ja lang dieser eine Slalom von Gurgel das einzige Rennen war, das wir gesehen haben, wo Beaver Creek abgesagt worden ist und so, war er noch immer Erster. Aber ja, dass er wirklich Zweiter ist, ja, sehr, sehr cool. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir jetzt bei den Schweizer bleiben und beim verrückten Odermatt, der da am Boden liegt, im zweiten Rennen auch, du sagst das eh öfter, gell? Er hat immer so Fehler, so Odermatt-typische Fehler, baut er ein.
Jedes Mal.
Und dann zündet er die Rakete, aber der war ja wirklich schon weg. Der hat ja irgendwie fast die Ski verschnitten, fast sich mit den Skiern mit dem einen auf den anderen gestiegen, gerade noch im Kurs geblieben. Unfassbar, unbegreiflich, wie er da so zündet. Und ja, wenn der mal einen Fehler unten im unteren Teil macht, wo er immer der Stärkste wäre, dann könnte man sich vielleicht Sorgen machen, aber es ist wirklich verrückt. Und diese Gesamtwertung, wie sie dann eingeblendet war, Standings after 9 races im Riesenslalom, und da steht einfach Odermatt mit 900 Punkten dort. Ich finde es auch immer herrlich, wenn er sich aus dem Starthaus buxiert und da kommen die Ergebnisse der letzten 5 oder 6 Rennen und dann sind es nur grüne Einser, die da aufploppen. Es schaut so surreal aus. Na,
der hätte ja nur Riesenslalom fahren können die Saison, wäre trotzdem Führender
im Gesamtweltcup. Stimmt, jetzt wo du das sagst. Gell.
Feller hat 846 Punkte, ja. Das wären 900.
Herrlich. Na, sollte man noch dazu sagen, gell, Riesenslalom Weltcup hat er jetzt auch gewonnen. Das ist jetzt offiziell nach diesem Wochenende, nur der Vollständigkeit halber. Ja, verrückt. verrückt. Und wie gesagt, die 2000 Punkte, ja, ich glaube schon, 98 bräuchte er noch. Wenn es da wirklich noch seine 5 Rennen hätte, er theoretisch noch, dann geht sich das sowieso aus, ja. Ja. Wer mir noch positiv aufgefallen ist, aus diesem Schweizer Team, ist der Thomas Tumler. Ja? Platz 4 am Samstag, am Freitag schon, Platz 8 am Samstag. Der hat, finde ich, insgesamt in den ganzen USA-Package 6 tolle Durchgänge in Riesenslalom gefahren. Taugt mir sehr. Dürfte ihm da besonders gut gefallen, auch besonders gut aufgehen. Vielleicht ist es wirklich auch so das Gefühl, so ein bisschen weiter weg zu sein von daheim, oder da taugt ihm wirklich, vielleicht ist er ein USA-Fan, wer weiß es, bin gespannt, ob er das auch halten kann. Er ist da in der erweiterten Spitzengruppe, in der zweiten Startgruppe aktuell, aber das Niveau, das er dort gezeigt hat, gibt's durchaus noch, Luft nach oben, hätte er noch Potenzial, da weiter nach vorne zu kommen, ja. Hat mir sehr gut gefallen, ja. Jetzt reiße ich es auch gleich noch an mich und spreche noch weiter über den ÖSV, über Manuel Feller haben wir schon geredet, der ja auch, das wollte ich noch sagen, der fand ich auch nett, dass er es erwähnt hat, dass er wirklich mit einem unguten Gefühl am Start gestanden ist. Ja, bisschen witzig oder vielleicht nicht ganz so logisch auch von außen betrachtet. Der führt im Slalom-Weltcup, der hat das rote Trikot, der wirklich mit einem komfortablen Vorsprung, aber trotzdem sagt er, das fühlt sich gar nicht so cool an, weil du weißt, du darfst da keinen Blödsinn erlauben, dann arbeitet das nämlich im Flug über den Atlantik nach Hause vielleicht noch viel mehr, du denkst viel mehr drüber nach. Das Platz 5 ist, wie gesagt, finde ich genau das Richtige und widerspricht für ihn, finde ich, dass er sowas erwähnt, dass er einen an sowas teilhaben lässt. Das ist typisch Manuel Feller und das ist, finde ich, cool. Ja. Sonst aus ÖSV-Sicht Riesenslalom mannschaftlich schwach, Slalom mannschaftlich sehr stark, würde ich meinen. Johannes Strolz auf Platz 4 gefahren, haben gar nicht so viel gefehlt auf ein Podest. Jetzt ist er eben, ja, er ist im Flow. Das war jetzt, glaube ich, dann das 8. Rennen in Folge in den Punkten. Er ist da immer so herumgegurkt, würde ich fast schon sagen, bei Platz 15 herum. Jetzt einmal richtig, richtig gut. Der zweite Lauf eben, das muss es sein. Er soll ins Ziel kommen und es soll da Green Light aufscheinen. Ja, er soll da mal die Führung übernehmen, dann setzt sich dorthin auf den roten Sessel dort und dann kannst du das auch genießen, dann macht es gleich noch viel mehr Spaß, als wenn du ja da im Mittelfeld landest im ersten Durchgang und dann auch im Mittelfeld aufhörst. Sehr cool, bin gespannt, ob er das jetzt auch noch bestätigen kann in den zwei Slaloms, die noch ausstehen, aber das ist erfreulich. Und sonst, ja, waren es ja wirklich viele. Fabio Gstrein, 10. im Slalom geworden, 18. Raschner, 21. Joshua Sturm und Kilian Pramstaller zum ersten Mal in die Weltcup-Punkte gefahren mit Startnummer 54, auch sehr erfreulich. Michi Matt noch als 26. Also da waren 7 Österreicher im zweiten Durchgang, das war cool. Im Riesenslalom lief es nicht so cool, ja. Raphael Haser, 9. Das war das beste Ergebnis und zwar schon vom Freitag. Dieser Riesenslalom, 2 Riesenslaloms gab es, weil in Sölden nicht gefahren wurde, nicht fertig gefahren wurde und das hat man da nach Espen relativ früh schon in der Saison dann noch dorthin verlegt, ja. Willst du noch was sagen zum DSV aus deutscher Sicht, wie ist dieses Wochenende sonst noch verlaufen in Espen?
Ja, Alex Schmid war nicht fit, hat das selber auch gesagt, dass er man hat es auch genau rausgehört in der Sprachnachricht, dass er echt erkältet, angeschlagen gewesen ist und ja, hat das so ein bisschen schon mit reingenommen. Dann sagt er selber, hat man ein bisschen Probleme gehabt. Man hat zwischen Palisades Tahoe und Espen eher auf weicherem Schnee trainiert und es war dann doch recht eisig in Espen. Und die Umstellung hat man laut Angaben von Alex nicht so hinbekommen, wie man sich's nicht vorgestellt hat. Und dafür hat das tatsächlich im zweiten Riesenslalom mit dem 12. Rang ja wirklich noch gut gemacht. Ja. Bei ihm geht's gerade drum, halte ich meine Position in der ersten Startgruppe. Er ist zwar immer mit dabei, aber so diese Top-Resultate fehlen halt, um im Endeffekt sich da auch mal abzusetzen. Und da muss er schon aufpassen, das hat er im Blick. Und umso wichtiger nach dem Ausfall am Freitag, genau, jetzt nicht, dass ich durcheinander komme, war es dann am Samstag, dass er da wieder ein echt gutes Resultat eingefahren hat. Ja, und ansonsten habe ich ein bisschen geschimpft, so über den Unterbau. Jetzt gibt's ein paar Lichtblicke. Also wir haben Fabian Graz, der am Samstag noch in die Punkte fährt als 25. Linus Strasser hat es im Endeffekt so, wie wir es ein bisschen prognostiziert hatten, probiert, um zu sagen, ja, ich teste einfach auch mal die Bedingungen an im Riesenslalom. Ist da ja, 25. auch ganz ordentlich. Dann Anton Grammel, 26. Sebi Holzmann ist im Slalom auch in die Punkte gefahren. Bei dem wird's, ja, da wird's echt noch eng mit dem Saisonfinale. Da ist er, glaube ich, 24. gerade. Top 25 sind dabei. Und dann noch eine kuriose Geschichte. was heißt kurios, wie ich fand, wir haben Anton Grammel gesehen, der am Samstag ein Tor verpasst, dann wieder hochsteigt, wieder runterfährt und das Rennen auch beendet und dann auf dem 27. Platz ins Ziel kommt, kriegt aber keinen Weltcup-Punkt und bekommt auch kein Preisgeld. Mhm. Es gibt nämlich die 8%-Regel zur Siegerzeit. Wenn du die überschreitest, dann kannst du tun und lassen, was du willst. Das heißt, er wird als 27. gewertet, aber Punkte und Preisgelder gibt's nicht. Und hab mir gedacht, er hat dann 12 Sekunden Rückstand. Ich glaube, der Odermatt, der hätte es noch gewonnen.
Mit zurücksteigen, ja.
Also der wäre an der Stelle 8 Sekunden hinten gewesen, hätte im Schlussteil hätte 9,5 Sekunden rausgeholt.
Ja, locker. Ja, naja, sowas. Irgend sowas.
Hätte das Ding noch gewonnen. Genau. Ja, aber fand ich eine ganz spannende Geschichte. Ja. Also wir wussten es eh schon, aber für alle da draußen, es gibt tatsächlich auch einen Richtwert. Also man kann da keine Kaffeefahrt dann machen im zweiten Durchgang und sagen, ich brauche nur noch einen Weltcup-Punkt. Es gibt eine Zeitgrenze, die liegt bei 8% und die hat er nicht gehalten. Und ja, deswegen, ich nenne jetzt mal die Ergebnisse, weil ich letzte Woche so geschimpft habe, aber gut sind wir weit entfernt. Mhm. So.
Hoppala, hast du einen Felix der Woche von diesem Wochenende? Was ist dir aufgefallen?
Ja, mir ist was aufgefallen, dass cool ist, also Laurie Taylor, der Achter wird aus Großbritannien, 10 Jahre älter wie der Siebtplatzierte aus Großbritannien, der heißt Dave Riding und ich freue mich schon, ja, dass wir mit Sebastian Holzmann wieder mal einen in den Punkten haben auf dem 24. Platz. Es sind halt einfach zwei Briten auf 7 und 8. Dann denke ich mir so, Leute, wo stehen denn die Alpen? Ja, also stehen die kurz hinter London oder wo stehen sie denn? Deswegen jetzt, ich will nicht schon wieder schimpfen, aber ja, das ist einfach krass und bemerkenswert und finde ich super cool. Deswegen habe ich mir das im Endeffekt rausgepickt. Dann hatte ich noch eine zweite Wahl, aber boah, jetzt haben wir den Mörtel Lugner heute schon mal gemacht. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich schon wieder. Ich sag's mal so, eine Fahrerin aus Bosnien-Herzegowina ist in die Top 10 gefahren im Quidfiel, hat auch im zweiten Rennen ein cooles Ergebnis erzielt. Aussprache folgt. Hast du denn Felix der Woche?
niemand aktiver, sondern ich gebe den Felix der Woche der Person, die dafür verantwortlich ist, dass das Exit-Gate im Ziel von Espen ein bisschen erhöht war, ein bisschen bergauf liegt und sich so quasi jeder drüber geärgert hat, dass wenn man sich schnell aus dem Staub machen will, aus dem Zielbereich, dass man da schnell verschwindet hinter dem Eck und es hat keiner geschafft, da sofort durchzukommen. Jeder hat sich da abmühen müssen und nochmal gescheit antauchen mit den Stecken und dann sind sie wieder zurückgerutscht. Irgendwann ist es mir aufgefallen und dann habe ich es bei jedem gemerkt, wie das irgendwie, ich glaube, man hat sich da nicht so beliebt gemacht, weil jeder hat sich kurz gedacht, das geht bitte, kann das nicht flach sein? Man hat da ein bisschen rauffahren müssen. Es war lustig, denen zuzuschauen, weil das halt jeder irgendwie kennt vom Skifahren und ja, würde ich immer so machen, kommt extrem gut an bei den Athleten, glaube ich, wenn man da das denen so schwer wie möglich macht, da rauszukommen aus diesem Zielbereich.
Also ja. Wer hat das veranlasst?
Weiß ich nicht, die das halt bauen oder keine Ahnung, die
so,
das halt
konstruieren, okay.
Ja, also weiß nicht, irgendwer von den Veranstaltern in Espen gratuliere, ja, das ist macht man sich, glaube ich, sehr, sehr beliebt, ja.
Unbedingt. Unbedingt.
Ja.
Unbedingt.
Was mir noch aufgefallen ist, Lars Christoffersen hat sich so aufgeregt über die Bedingungen und über die Piste,
dass
Lars, Papa, ja.
Ah, Papa,
ja. Papa Christoffersen. wir kennen ihn nur unter Papa Christophersen, ja. wurde des Zielbereichs verwiesen, weil er sich so aufgeregt hat und weil er den, weil er den Waldner so geschimpft hat über die Präparierung, weil es halt unten einfach weicher war, weil es unten wärmer ist, weißt du, Herr Christophersen. Also es ist, wenn man weiter oben ist, ja, kann es sein, dass durch die Höhenmeter, ja, die man da mehr hat, dass es dort oben kühler ist und auch über Nacht kühler ist und so weiter und dann wird es dort härter. Und unten, wenn es wärmer ist, ist der Schnee weicher, ja. Und dann ist das halt so. Aber man kann sich natürlich auch aufregen. Ich würde meinen, so Anger Management würde der Familie Christophersen hin und wieder sehr gut jetzt, tun. Ja.
Ich finde das jetzt nicht in Ordnung, dass du jetzt hinten raus, ja.
Ich weiß.
Meine Christophersens.
Ja,
ich dass weiß. Dass du jetzt wieder schlecht über sie reden musst. Und, jetzt können wir wunderbar den Kreis schließen. Ich habe ja am Anfang über diese Siegerehrung gesprochen. Mhm. Und wenn ihr euch sie anschaut, achtet mal auf die Gestik von Henrik Christophersen. Er steht dann da, wird als Drittplatzierter und wird zu die Arme und dann sagt er auch so, wackelt so im Kopf, so ein bisschen entschuldigende Geste in Richtung Publikum. So als wenn er sagen müsste, ich weiß, ihr in Colorado, ihr wartet nur auf einen Sieg von Henrik Christophersen. Ich habe euch alle enttäuscht. Ich wollte gewinnen. Ich habe es nicht geschafft. Das interpretiere ich da rein.
Okay,
Und die auf der Tribüne haben sich gedacht so, wer bist du?
Ja.
dich kennen wir nicht, aber wir haben so ein Schild dabei. Ja. Gab ja wieder Schilder, die Sebastian vor Sollewag-Fans in Colorado. Ja. Da habe ich gesagt, so, Jungs, ihr seid die Allerschärfsten. Ja. Und wie sich Christophersen so gefühlt entschuldigt, so, Mensch, ich wollte meinen treuen Fans in Colorado, wollte ich endlich diesen Sieg schenken. Ja. Ich hab's nicht hingekriegt. Und,
I let you all down. Ja, sorry. Okay, das sehr ist, gut. Ja. Na, gefällt mir. Die Interpretation gefällt mir. Und die ist ganz sicher richtig. Ja. Taugt mir sehr. Ja. Ich habe noch da stehen, Kreuzbandriss Charlie Raposo, der ist im ersten Riesenslalom ausgefallen und hat sich da leider schwerer verletzt, hat gar nicht so ausgeschaut zunächst, aber ja, leider schwere Verletzung noch zum Saisonende, überhaupt ein bisschen ungut, immer ungut, aber ja, da vielleicht ganz besonders. Und ich möchte noch erwähnen, am Freitag ist die Marco Schwarz Dokumentation gelaufen im ORF, ich hoffe, ihr habt sie alle gesehen, der Tobias senkt schon seinen Kopf. Ich habe auch ein bisschen was dazu geschrieben für den Standard, falls ihr das lesen wollt, wenn ihr es nicht ohnehin sehen könnt in der TV-Thek oder in der Mediathek des ORF, ist sie noch zu sehen. Fand ich ganz lustig, wie er da mit dem David Alaba trainiert in der Reha, waren ganz coole Bilder. Und auch sehr schön, Marco Pfeiffer sagt da in dieser Dokumentation, weil Marc Girardelli kritisiert dann nochmal die Trainingsplanung, ja, und die Rennplanung des Marco Schwarz, die quetschen den da aus, sagt er, ja, ist ein bisschen konstruiert natürlich, du brauchst so einen Konfliktmoment in so einer Doku. Und dann sagt der Marco Pfeiffer, was glaubt er eigentlich? Ja? Und so ein bisschen sehr genervt war der schon. Und das, so kenne ich ihn gar nicht. Eigentlich ein sehr, sehr cooler Typ. Und das war sehr schön. Was glaubt er, was wir machen oder wer wir sind? Und was glaubt er eigentlich? Es war sehr schön. War wirklich mein Lieblingsmoment eigentlich in dieser Doku. Ja. Na gut, schauen wir voraus. Schauen wir nicht zurück auf die Doku und was alles war an Kreuzbandrissen. Schauen wir voraus. Was steht denn an am Wochenende, Tobias? Wir haben Rennen in Kranjska-Gora und in Ore. Hoffentlich, ja, Fragezeichen hinter Kranjska-Gora und ein Comeback von Michaela Schifrin in Ore.
Genau. Riesenslalom am Samstag, der Herren 9.30 Uhr. Zweiter Lauf 12.30 Uhr. Selbe Uhrzeiten Slalom dann. Am Sonntag 9.30 Uhr, 12.30 Uhr und Ore, ja, eigentlich einfach zu merken, auch Riesenslalom am Samstag, eine Stunde später, der erste Durchgang, 10.30 Uhr, 13.30 Uhr, zweiter Durchgang, Slalom am Sonntag, 10.30 Uhr, 13.30 Uhr und ich hoffe sehr auf Kranjska-Gora, weil jetzt schlage ich endgültig die Brücke zum Sendungsbeginn, weil da könnte wieder was im Zielraum stehen.
Ah, stimmt.
Oder? Die geben sich sicher Mühe. Das ist so ein prädestinierter Ort, um da unten irgendwas Cooles aufzustellen.
Wenn ich wetten müsste, ich würde auch. Ja, voll, du hast recht. Ja, das schauen wir uns an. Genauso die Rennen auch. Ich hoffe, ihr macht uns auch aufmerksam drauf, wenn euch irgendwas auffällt. Schreibt uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Wir freuen uns immer über Zuschriften. Und sonst habt eine herrliche Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Servus.